Schönen guten Morgen wünsche ich euch allen, auch zu Hause am Livestream oder die es auf Konserve jetzt dann noch anschauen. Ich danke dem Lobpreisteam, es war ein toller Lobpreis, ich bin voll drin aufgegangen. Und ich freue mich heute hier zu sein. Ich bin das erste Mal hier oben in der Live-Church auf der Bühne zum Predigen. Und für alle, die mich noch nicht so richtig kennen, mein Name ist Stefan Becher. Ich bin mit meiner Familie letzten September hierher zurück nach Ansbach gekommen. Wir wohnen in Lehrberg. Ich bin ursprünglich Ansbacher. Wir waren lange weg. 11, 12 Jahre waren wir weg. Nein, 14, 15 Jahre waren wir weg. Da war ja auch noch Bibelschulzeit. Und als wir nach Ansbach zurückgekommen sind, gab es für mich nur eine Option, die Life Church als Gemeinde. Und darum freue ich mich heute Morgen hier zu stehen. Und es geht My Hero. Und ich habe Jonathan genommen, David war schon weg. Aber Jonathan ist eine tolle Figur. Und Jonathan hat was mit meinem persönlichen Leben zu tun. Als ich 17 Jahre alt war, war ich in einem tollen Hauskreis. Und in diesen tollen Hauskreis kam ein Prophet. Ein prophetisch begabter Mann. Das ist vielleicht für den einen oder anderen was Fremdes, aber es sind tatsächlich Männer oder Menschen, auch Frauen können das sein, die Eindrücke oder Worte von Gott bekommen und die dann anderen Menschen mitteilen. Und sowas ist mir passiert, als ich 17 Jahre alt war. Und es war ziemlich toll. Für mich war da kein Zweifel, dass dieser Mann wirklich von Gott ein Wort bekommen hat, denn der hat was angesprochen, was ich nur in meinem Gebet, in meinem stillen Kämmerlein ausgesprochen habe. Das wusste sonst niemand. Und Gott hat diesem Mann aufs Herz gelegt, genau dieses Thema anzusprechen. Aber das ist ein anderes Thema. Es geht ja um Jonathan. Und unter anderem war in dieser Prophetie drin, dass Gott mir die Fähigkeit geben will, ein guter Freund zu sein. Das war für mich fremd, weil ich hatte keine Freunde. Ich war immer ein bisschen Außenseiter, Nebenläufer. Und auch in dem Hauskreis gab es noch keine richtige freundschaftliche Beziehung. Und dann sagt Gott zu mir, ich will dir die Fähigkeit geben, ein guter Freund zu sein und du wirst sein wie Jonathan zu David. Und dann klingelt's. David kann dich. Jonathan wusste ich gar nichts vorher. Dann habe ich in der Konkordanz, damals gab es noch keine Online-Bibel und so, habe ich in der Konkordanz Jonathan nachgeschlagen und dann bin ich fündig geworden in den Samuel-Büchern und dann habe ich mir den kompletten Samuel durchgearbeitet, weil ich das so spannend fand. Die ganze Geschichte um Jonathan, um Saul, um Samuel, um David hinten raus dann, um Salomo. Und ich habe das verschlungen und bin aber nicht schlau geworden aus dem Satz, du wirst sein wie Jonathan zu David. Weil die Figur Jonathan ist wirklich nur so eine Randfigur. Da wird gar nicht so viel intensiv drauf eingegangen. Es wird eigentlich nicht drauf eingegangen, wie Jonathan mit Gott spricht, wie Jonathan seine Beziehung zu Gott lebt. Es wird nur so belanglos nebenbei erzählt, da ist Jonathan und er macht das und er macht das und er macht das. Und er erscheint immer nur so als Randfigur neben Saul, seinem Vater, und neben David. So mal kurzer Rundumschlag. Wer war Jonathan? Jonathan war vermutlich der älteste Sohn von Saul, dem ersten König von Israel. Ich nehme an, dass er noch sehr, sehr jung war. Vielleicht ein Teenager, vielleicht Anfang 20. Das ist nicht so ganz erschlüssig. Es gibt Überlieferungen, dass Saul bei seiner Krönung ungefähr 30 war. Und da war ja Jonathan schon mit dabei. Das ging ja ziemlich früh nach Sauls Krönung schon mit Kampf und Krieg los. Die Ammoniter haben eine Stadt belagert, Jabesch. Gut, er war recht jung, er war mutig, er war tapfer und er war unbekümmert. Dann war er der beste Freund von David. Die zwei haben eine richtig intensive, gute Freundschaft gehabt, aber das kam dann erst später noch. Und Jonathan war absolut loyal und treu, zumindest David gegenüber. Eine sehr spannende Geschichte. Schauen wir mal, was so passiert ist. Wir fangen bei Kapitel 10 an, da haben wir keine Bibelstelle dazu. Ich mache das jetzt mal zum Schnelldurchlauf, dass wir alle zusammen ungefähr wissen, in welcher Situation wir jetzt dann gleich reintauchen wollen. In Kapitel 10 wird Saul von Samuel erstmal heimlich, still und heimlich, ganz alleine, nur Samuel, Saul, Öl über den Kopf drüber, du bist jetzt König von Israel, geh mal nach Mizpa runter, ich komme danach. Dann kommt großes Treffen in Mizpah. Samuel ruft alle Volksstämme zusammen, alle Chefs von den ganzen Clans. Und dann wird das losgeworfen. Das kennen wir von Mose und Aaron. Gott hat da so ein Los eingeführt. Wenn es Rechtsstreite gab, dann hat es Los entschieden, wer Recht hat und wer nicht Recht hat. Wie das genau gelaufen ist, keine Ahnung. Anscheinend hat es geheißen, welcher Stamm soll den König werfen. Und dann wurde das Los tatsächlich auf Benjamin geworfen. Dann wurde das Los tatsächlich auf die Sippschaft von Saul geworfen und dann auf Saul persönlich, obwohl das ein recht kleiner Stamm war unter den Benjaminitern. Er wurde auf jeden Fall als König bestätigt durch das Los, jetzt war es offiziell. Der Großteil von Israel war ganz begeistert, weil Saul war ein ziemlich großer Typ. Also die meisten Leute gingen ihm bis zur Schulter. Und gab aber auch einige Kritiker. In Kapitel 11 lesen wir dann, dass eben die Stadt Jabesh belagert wurde von den Ammonitern. Das war ziemlich scheiße, weil die Ammoniter, die waren ganz schön großkotzig. Die haben gesagt, wenn ihr euch ergebt, uns reicht der Frondienst nicht, uns reicht es nicht, dass ihr uns Abgaben gebt. Wenn ihr euch ergebt, dann wollen wir euer rechtes Auge haben. Jeder von euch muss sich das rechte Auge ausstechen und bringen. Und das war natürlich keine gute Option für die Leute aus Jabesh. Dann schicken die los und schreien, ey, Brüder, helft uns, wir sind belagert und wir sind in großer Not. Und dann ruft Saul zu einem heiligen Kampf auf, zerstückelt zwei Rinder, die er gerade auf dem Acker hatte, vom Pflug gespannt, schickt die an alle Stämme raus und sagt, wer nicht kommt, um Jabesh zu unterstützen, dem seinen Rindern geht es genauso. Und dann kommt ganz Israel an und die machen die Ammoniter platt. Und dann sind auch die Kritiker von Saul auf seiner Seite. Das war in Kapitel 11. In Kapitel 12 sehen wir, dass Samuel, der Prophet und Richter in Israel war, bis zum König, sich verabschiedet, seine Verantwortung abgibt und sagt, ihr habt euren König gewollt, hier ist euer König, ich bin jetzt raus. Der König entscheidet, was gut ist für euch. Und in Kapitel 13 fängt es total spannend an. Ich habe die Kapitel mehrmals gelesen, weil ich ein bisschen verwirrt war. Kapitel 13 fängt damit an, dass Jonathan die Wache der Philister erschlägt. Und dann geht durch Israel erstmal so ein Schrecken, weil die Philister waren ziemlich mächtig, die waren ziemlich groß, die waren ziemlich gut ausgestattet. Und Saul ruft mal das ganze Volk zusammen. Die Philister sind natürlich angepisst und raufen auch alles zusammen, was es so gibt. Das, was die Philister aufstellen, ist so gewaltig, dass es keine Zahl dafür gibt. Es wird erwähnt, wie viele Wagen und wie viele Gespanne sie aufstellen. Ich glaube, das waren 30.000 Wagen und 7.000 Gespanne, was immer das heißen soll. Aber für das Fußvolk, für das Heer gibt es keine Zahl in der Bibel. Und die Israeliten sehen das und haben die Hosen voll und jeder rennt irgendwo weg. Alle verstecken sich. Und im Endeffekt bleiben bei Samuel und Saul, dem König, 600 Mann zurück. Eine ziemlich schwierige, aussichtslose Situation für Israel. Und in Vers 8 lesen wir dann, dass Samuel eigentlich ausgemacht hat, dass er kommt. Nach 7 Tagen will ich da hinkommen, dann opfern wir Dankopfer und dann sollt ihr euch den Philistern stellen. Und Samuel kommt nicht. Dann kommt diese berühmte Stelle, wo Saul selbst das Opfer bringt und dann kommt Samuel und Samuel ist nicht erfreut darüber, dass Saul sich das angemaßt hat, praktisch das Priesteramt auszuüben. Und hier an dieser Stelle wird Saul das Königtum, das noch recht jung ist, die Bibel spricht von 2 Jahren, prophetisch wieder entzogen. Saul steht da ohne Samuel. Er hat 600 Mann, die ihm unterstützen und seinen Sohn Jonathan. Und die Philister, die haben ihr riesiges, gewaltiges Heer in 3 Gruppen aufgeteilt. Und diese 3 Gruppen, die nennt man Vernichtungstrupps oder auch Verderber. Das heißt, deren Ziel war, ohne Gnade zerstören, kaputt machen, töten, plündern, morden. Das war eine ganz schreckliche Situation für Israel. Viele haben sich versteckt in die Höhlen, in die Felsspalten. Manche sind über den Jordan geflüchtet, andere sind sogar in die Reihen der Philister geflüchtet. Und dann kommt Kapitel 14. Saul, Jonathan und die 600 Mann, die haben sich einige Zeit vor den Philistern immer ein bisschen versteckt, dass sie nicht gleich platt gemacht werden. Und irgendwann kommt Jonathan in den Sinn, dass er keinen Bock mehr hat, wegzulaufen und sich zu verstecken. Und er sagt zu seinem Waffenträger, komm mal mit. Sie sondern sich von dem kleinen 600 Mann her ab. Und am Ende von Kapitel 13 gibt es so eine Erwähnung, dass sich so eine Truppe Philister zwischen zwei Hügelkämmen oben positioniert haben, um das zu kontrollieren, wer da durchmarschiert und wer nicht. Wahrscheinlich um Saul und seine Truppe aufzuspüren. Und Jonathan sagt zu seinem Waffenträger, lass uns da hingehen. Und das ist die erste Bibelstelle, die wir haben. Und ich lese das auch gerne vor. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Da antwortete ihm sein Waffenträger, tu alles, was in deinem Herzen ist, geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Und Jonathan sprach, wohlan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Werden sie dann zu uns sagen, steht still, bis wir zu euch herüberkommen. So wollen wir an unserem Mord stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen, kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Also nach göttlicher Führung klingt es jetzt für mich erstmal nicht. Er geht dahin und provoziert eigentlich die Philister. Es sind zwei kleine Jugendliche, die noch nicht mal richtige Waffen dabei haben. Und da ist so ein Trupp von mindestens 20 Philistern, gut bewaffnet, gut trainierte Soldaten. Die Philister kannten ja nicht viel anderes außer plündern. Und Jonathan setzt sein Vertrauen auf Gott und er sagt, okay, ich lege es jetzt in deine Hand, Gott. Wenn sie sagen, wir sollen raufkommen, dann kämpfen wir gegen die und schauen, was passiert. Und wenn sie sagen, bleibt mal unten, wir kommen runter, dann nehme ich in Kauf, dass diese Leute mich verspotten, mich vielleicht schlagen, mich vielleicht anspucken, mich foltern, mich quälen, mich töten, whatever. Ich gebe mich in deine Hand, Gott. Er ist bereit, sein Leben zu riskieren. Für sein Volk, für Gott, für die Ehre Gottes. In der Not. Er gibt sein Leben in die Hand, er riskiert alles. Und ich persönlich frage mich immer, was bin ich bereit zu riskieren? Wir sind so gerne in unserer Komfortzone drin. Was haben wir zu verlieren, wenn wir unseren Christ oder unsere Christin stehen? Ich denke, wir haben alle Angst vor Niederlagen. Wir haben Angst zu versagen, wir haben Angst, uns vielleicht bloßzustellen. In dem Fall, Jonathan, ging es nicht nur ums Bloßstellen, es ging um sein Leben, das beendet werden hätte können, sofort, von einem Moment auf den anderen. Ein Schwerthieb und vorbei ist es. Das hat er riskiert. Und wir müssen vielleicht manchmal riskieren, unser Gesicht zu verlieren oder unser Ansehen zu verlieren. Ansehen ist heute so wichtig. Auch in der Gemeinde ist das Ansehen so wichtig. In der Kirche geht so viel um Ansehen, um Sehen, gesehen werden. Was denken die anderen über mich? Das hat so viel Macht über unser Leben. Es hat viel Macht über mein Leben. Was denken die anderen wohl über mich? Jonathan geht das so unbekümmert leicht hin. Ich habe ja schon gesagt, er war noch recht jung, vielleicht so Anfang 20, vielleicht sogar noch ein Teenager. Und wir wollen mal eine zweite Bibelstelle anschauen, die ich mit reinbringen möchte. Das ist von 1. Samuel 14, 27 bis 30. Ich lese es auch gerne wieder vor. Jonathan aber hatte nicht gehört, also inzwischen war der Wachposten platt gemacht. Die Philister haben sich eingeschossen. Die wussten nicht, was jetzt passiert ist, haben sich teilweise selber gegenseitig angegriffen. Und in die Situation hinein wacht Israel auf und sieht, oh, die Philister hauen ab. Kommt, wir gehen denen nach. Saul ruft einen heiligen Schwur aus. Keiner soll jetzt was essen, bis alle Philister umgebracht sind. Jonathan hat das nicht mitgekriegt, er war ja noch oben an der Wetterspitze und hat die Trupp platt gemacht, kommt aber dann auch in die Schlacht dazu. Und Jonathan hat aber nicht gehört, dass sein Vater das Volk mit einem Schwur belegt hat. Und er streckte seinen Stab aus, den er in seiner Hand hatte, und taucht die Spitze in Honigseim ein. Da waren Bienenstöcke, dachte, oh, ich bin jetzt müde, ich habe schon ein bisschen was gekämpft. Ein bisschen kurze Stärkung, Zucker, bringt meinen Kreislauf wieder hoch, mache ich. Und führte seine Hand zum Munde, da strahlten seine Augen. Da hob einer aus dem Volk an und sprach, dein Vater hat das Volk mit einem Fluch belegt und gesagt, verflucht sei jeder Mann, der heute etwas isst. So ist das Volk nun matt geworden. Da sprach Jonathan, mein Vater bringt das Land ins Unglück. Seht, wie strahlend meine Augen geworden sind, weil ich ein wenig von diesem Honig gekostet habe. Hätte doch das Volk heute gegessen und von der Beute seiner Feinde, die es gemacht hat, wäre dann die Niederlage der Philister noch nicht viel größer geworden. Da sieht man so ein bisschen vielleicht so pubertäre Rebellion gegenüber Saul. Jonathan ist nicht immer einverstanden mit dem, was Saul so als Vater macht. Finde ich sehr interessant, sehr spannend. Das sehen wir später, wenn man die Samuel-Bücher liest, nochmal, dass Jonathan einen Konflikt auch mit seinem Vater hat. Die meiste Zeit steht eigentlich drin, dass sie Seite an Seite gut kämpfen, dass sie viele Schlachten gemeinsam schlagen, dass es meistens richtig gut läuft. Aber wir sehen hier auch, dass es zwischen Jonathan und Saul immer wieder Konflikte gibt. Und dass Jonathan auch so ein bisschen sich auflehnt. Anders kann ich das hier nicht verstehen. Also für mich klingt es ein bisschen pubertär, trotzig. Mein Papa ist ein bisschen doof. Was macht er da für einen Schwachsinn? Mit kindlicher Leichtigkeit steckt er den Stab so rein. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie so ein Kind, ganz unbekümmert. Oh, Honig, lecker. Oh, gut. Und das mag ich an Jonathan, diese Kindlichkeit, diese Unbekümmertheit. Der ist frei, kindlich frei, ungezwungen, spontan. Und das finde ich total spannend. Sind wir noch kindlich? Jesus hat mal gesagt, werdet wie die Kinder, dann werdet ihr das Königreich erben. Sind wir noch kindlich? Wir sind Erwachsene und wir schätzen immer Risiko-Nutzen ab. Wenn wir irgendwas tun, schätzen wir mal den Nutzen und das Risiko ab. Bringt das was? Hilft mir das? Verbessert es meine Situation? Oder riskiere ich vielleicht was, was nicht so gut ist? Brauche ich das? Muss das sein? Soll das sein? Wir sind immer so am Abwägen, was ist wirklich gut, was ist nicht so gut. Und dann eben, wie ich schon erwähnt habe, diese Angst vor Niederlagen, vor Enttäuschung, vor Demütigung. Was, wenn ich scheitere? Bei uns Christen ist es auch immer so eine Frage, wenn mein Glaube nicht groß genug ist. Ich bin kein Freund, der laut für Heilung betet. Ich bete gern für Heilung daheim allein. Aber ich bin jetzt kein großer Freund, der anderen die Hände auflegt und für Heilung betet. Weil ich tatsächlich in dem Konflikt stehe, ist mein Glaube nicht groß genug, dass Gott durch das Gebet wirkt. Wir hatten vom CVM Lehrberg so ein bisschen Sommer Bible Study, das war ein großes Thema. Das haben wir zwei Abende besprochen, diese Thematik. Warum wirkt Gott manchmal, warum wirkt er nicht? Ist es mein Scheitern, ist es meine Niederlage? Das ist schwierig. Für mich ist es sehr schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich habe Angst vor Niederlagen. Ich habe Angst, dass mein Glaube dann vielleicht einen Dämpfer kriegt. Dass mein Vertrauen zu Gott einen Dämpfer kriegt. Ich meine, ich vertraue Gott. Ich habe kein Problem, sterben zu müssen, weil ich mich darauf freue. Aber das Leben hier auf der Erde, mein Ansehen, meine Persönlichkeit, diese Menschenfurcht, die da ist, damit habe ich schon ein Problem. Und ich frage mich, woher diese Angst vor Niederlagen oder vor Demütigungen oder vor Enttäuschungen oder ja, vor dem Ansehensverlust auch kommt. Woher kommt diese Angst auch, dass wir vielleicht uns vor Gott bloßstellen und zeigen, wie viel unser Glaube wert ist? Und ich möchte einen kleinen Exkurs machen, ganz zurück an den Anfang. weil ich die Bibelstelle so bemerkenswert finde und die überliest man gerne. Und zwar im 1. Mose 3, 8 bis 10. Das ist die Situation. Eva, Adam haben von der Frucht der Erkenntnis gegessen und ihnen ist einiges klar geworden. Und jetzt lesen wir ab Vers 8. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich. Und ich dachte mir, aha. Also Adam war sich bewusst, er hat was getan, was er nicht tun hätte sollen. Also Sünde. Und er hört, Gott kommt. Und ich denke mal, er ging davon aus, dass er weiß, dass er aufliegt. Aber anstatt, dass er sagt, Gott, es tut mir leid, ich war ungehorsam, ich habe von dieser Frucht gegessen, muss ich jetzt sterben? Sagt er, komm mir nicht zu nah, ich bin nackt, ich schäme mich vor dir. Du kannst meine Blöße sehen, du kannst mich sehen. Die Nacktheit war nie ein Problem, solange sie nicht von der Frucht gegessen haben. Und für Gott war die Nacktheit auch kein Problem. Die Nacktheit ist jetzt ein Problem, weil Adam sich bewusst wird, dass Gott seine Blöße sieht, dass man seine Blöße sehen kann. Dass alles offenbar ist. Und vor Gott sind wir ja alle ganz offenbar. Wir sind ein komplett offenes Buch. Gott kennt jeden unserer Gedanken, alle unsere Gefühle, alles, was in uns drin vorgeht. Und trotzdem haben wir irgendwo so eine Furcht auch in uns drin. Und die ist hier, in dieser Bibelstelle, kommt diese Furcht vor Gott. Die gab es vorher nicht, das war ein vertrautes Miteinander. Die sind jeden Abend zusammen spazieren gegangen, die haben sich von Angesicht zu Angesicht unterhalten. Es war eine heile Beziehung, so wie es sein soll. Und jetzt haben wir Furcht vor Gott, weil wir unserer Unvollkommenheit bewusst sind, weil wir unserer Scham bewusst sind, weil wir uns schämen für unsere Fehler, für unser Versagen, für unsere Schwächen. Und das ist das, was ich an Jonathan so bewundere, dass er das anscheinend nicht kannte. Ihm war es egal, ob er versagt oder nicht. Ihm war es egal, ob er jetzt stirbt oder nicht. Ihm war es egal, ob die Feinde mit ihm Mutwillen treiben, ihn demütigen, ihn schlagen, anspucken, was auch immer, verspotten, verhohnen. Es war ihm egal. Es ging ihm nicht um seinen Stolz, es ging ihm nicht um sein Schamgefühl. Es ging ihm darum, dass er helfen wollte, dass er Veränderung wollte, dass er was bewirken wollte und dass er sein Vertrauen auf Gott setzte und nicht auf sich selber, auf das, was er kann. Wenn wir in der Gemeinde Dienste tun, dann verlassen wir uns oft auf das, was wir können. Da fühlen wir uns wohl drin. Das ist unsere Komfortzone. Geht mir auch nicht anders, denn da habe ich mich mal für die Technik angefragt und ich habe dieses riesen Mischpult gesehen und mir ist Angst geworden. Und ich habe mich nicht wohl gefühlt. Vielleicht wäre es auch geistlich gewesen, ja zu sagen. Ich bin schwach. Und ich lasse mich von meiner Angst oft zurückhalten. Jonathan schiebt es gekonnt beiseite. Und ich bewundere das. Ich bewundere das an ihm. Ich finde es faszinierend, was er da alles auf sich nimmt. Und er ist ja auch noch jung. Er ist noch total jung. Der hat sein ganzes Leben vor sich. Er ist der Prinz von Israel. Der hat ja auch eine Karriere vor sich. Er wusste nicht, ob Gott mit ihm sein würde. Aber er wollte nicht länger weglaufen. Er wollte sich nicht länger verstecken. Im Verstecken bin ich auch ganz gut. Ich verstecke mich auch immer ganz gern. Bin 10 Jahre vor der Entscheidung weggelaufen, ob ich auf Bibelschule gehen soll oder nicht. Irgendwann hat mich Gott an den Punkt gebracht, dass ich dann doch gegangen bin. War eine gute Zeit, ich habe viel lernen dürfen. Hätte ich früher machen sollen, hätte ich mich wahrscheinlich leichter mit dem Lernen getan. Aber es gibt auch bei Gott ein nicht zu spät. Also er kann auch noch später uns zu dem Punkt bringen, wo er uns eigentlich haben will. Jonathan setzt sein Vertrauen auf Gott und das ist das, was ich gern lernen möchte. Wie ich ein junger Mensch war, habe ich eine super tolle Erkenntnis bekommen. Ich habe mit Christian Schock schon mal drüber gesprochen. Ich habe eine tolle Erkenntnis bekommen, wo ich mir gedacht habe, im Vergleich zu Gottes Wissen, zu Gottes Allmacht, zu Gottes Weisheit, zu Gottes Erkenntnis, können wir Menschen auf der Erde doch maximal den Wissensstand von einem 6-7-jährigen Kind bekommen. Im Vergleich zu Gott, wie viel können wir an Weisheit, Erkenntnis, Wissen aufnehmen? Wir können doch maximal so ein 7-jähriges Kind werden. Und wenn ich jetzt auf meine Tochter schaue, die ist 8, und wenn ich als Vater auf meine Tochter schaue mit meiner Erwartungshaltung, was erwarte ich von meiner Tochter? Ich erwarte eigentlich nicht viel. Ich erwarte, dass sie sich ordentlich benimmt, dass sie anderen Leuten keinen Schaden zufügt, dass sie halt nicht stiehlt, nicht klaut und solche Sachen. Aber wenn sie sich was ausprobiert im Sport oder in der Schule oder beim Spielen, beim Klettern, was auch immer, wenn sie sich da ausprobiert, dann stehe ich doch als Vater nicht daneben und warte darauf, dass sie scheitert. Da stehe ich doch als Vater daneben und ermutige sie, wenn sie am Scheitern ist, und stachel sie an, dass sie es nochmal probiert und versuche sie zu stützen, zu unterstützen, dass sie sich das nochmal traut, dass sie aus sich rauskommt, dass sie größer wird, dass sie wächst, dass sie ans Selbstvertrauen wächst, dass sie vorankommt im Leben, dass sie lebensfähig wird, dass sie erwachsen werden kann, dass sie gute Erfahrungen macht und keine Angst vorm Scheitern hat, sondern aufsteht, es nochmal probiert. Das ist als Vater mein Wunsch. Und wenn ich dann an Gott denke, dann steht er ja auch nicht neben mir und wartet darauf, dass ich hinfalle, dass ich scheitere, dass ich wieder was falsch mache, sondern eigentlich steht er ja daneben und sagt, komm, steh auf, mach's nochmal, das schaffst du, das kriegst du hin. Du bist ein kleines Kind, du musst noch wachsen, du hast Zeit zum Wachsen. Leute, wir haben eine ganze Ewigkeit zum Erwachsenwerden. Ich glaube nicht, dass Gott von uns verlangt, dass wir auf der Erde erwachsen werden. Gott wünscht sich, dass wir geistlich mündig sind, dass wir viele Dinge verstehen und können und weise werden. Aber wir müssen nicht perfekt werden und wir müssen keine Angst vor Niederlagen haben. Gott kennt uns durch und durch und er weiß, was wir können und er weiß auch, was wir könnten, wenn wir uns trauen und keine Angst vor Niederlagen haben. Wenn wir den Kopf in den Sand stecken und uns verstecken, werden wir es nicht rausfinden, was Gott mit uns zusammen schaffen kann. Jonathan hat es gezeigt, was Gott mit 2 Mannschkelle machen kann. Zuerst haben sie den Wachposten platt gemacht und dann waren die Philister so verschreckt und so eingeschüchtert, dass 2 fast unbewaffnete Teenager, Jugendliche ihre kampferprobten Männer platt gemacht haben, dass sie Reis ausgenommen haben und eine riesen Niederlage eingefahren haben. Verlassen uns vielleicht zu oft auf das, was wir können und zu wenig auf das, was Gott könnte. Ich möchte euch ermutigen, einfach zu verstehen, dass wir Kinder sind und dass wir auch die Freiheit von Kindern haben, Fehler zu machen. Und dass Fehler nichts Schlimmes sind, sondern dass Fehler zum Leben dazugehören. Das muss ich mir selber jeden Tag immer wieder eingestehen. Fehler gehören zum Wachsen dazu. Und ohne Fehler kann man auch nicht gut wachsen. Ich möchte heute kurz noch einen zweiten Punkt anschneiden, der mir bei Jonathan echt wichtig geworden ist und den ich total faszinierend finde. Und dazu wollen wir nochmal kurz in 1. Samuel 20 reinschauen. Wir wissen ja, dass David, Jonathan, beste Freunde, best friends forever, ganz dicke miteinander. Und wir sehen hier wieder einen Konflikt zwischen Jonathan und Saul. Da entbrannte der Zorn Sauls, also Jonathan hat David entschuldigt, der kann jetzt momentan nicht mit uns essen, er ist daheim, macht Party mit seiner Family, sein Bruder hat ihn eingeladen, also kann er schlecht absagen. Da entbrannte der Zorn Sauls über Jonathan und sprach zu ihm, du Sohn einer ehrlosen Mutter, ich weiß sehr wohl, dass du den Sohn Isais erkoren hast, dir und der Blöße deiner Mutter zur Schande. denn solange der Sohn Isais lebt auf Erden, wirst du und auch dein Königtum nicht bestehen. So sende nun hin und lass ihn herholen zu mir, dass er ein Kind des Todes. Denn er ist ein Kind des Todes. Jonathan antwortete seinen Vater Saul und sprach zu ihm: Warum soll er sterben? Was hat er getan? Da schleuderte Saul den Spieß gegen seinen eigenen Sohn. Muss man sich mal vorstellen, was da für Konflikt da war. Nach ihm, um ihn zu durchbohren. Da merkte Jonathan, dass bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Und Jonathan stand vom Tisch auf, im grimmigen Zorn, und aß am zweiten Tag nach dem neuen Mond nichts, denn er war bekümmert um David und dass ihm sein Vater von solchem Schimpf antat. Wir sehen wieder einen starken Konflikt zwischen Vater und Sohn, und wir sehen diese Treue, diese Loyalität von Jonathan zu David. Und ich möchte gleich noch den 1. Samuel 23, 17 nachschieben. Da spricht er zu David und sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Sauls, meines Vaters Hand wird dich nicht finden, und du wirst König werden über Israel, und ich werde Zweiter nach dir sein. Das weiß auch Saul, mein Vater. Interessanterweise war in Israel ganz klar, der Sohn des Königs wird König nach ihm. Das haben sie von den Völkern ringsum so übernommen. Das war eine Selbstverständlichkeit. Sehen wir auch bei David. David dankt als König ab, setzt seinen Sohn Salomon ein. War anscheinend ungeschriebenes Gesetz. Saul wollte an dem Königtum unbedingt festhalten. Er hat viel, viel, viel dran gesetzt, es festzuhalten. Und es hat viel, ja, Leid gebracht, vielen Leuten in Israel. Und Jonathan hatte das Anrecht, das Geburtsrecht, König zu sein. Und er hat es nicht festgehalten, er hat es losgelassen. Er hat gesagt: David wird ein super toller König sein und ich gebe das gerne an ihr ab und ich werde David als zweiter Mann im Staat mit allem unterstützen, was ich kann. Und wenn ich in viele Gemeinden reinschaue, sehe ich so viele Menschen, Christen, die auch an Ämtern festhalten oder an Positionen festhalten, an Meinungen festhalten und Reich Gottes damit auch behindern und aufhalten. Und ich möchte heute auch ermutigen, die Kraft zu finden, wie Jonathan, Dinge loszulassen, abzugeben. Gott ist es, der uns in Positionen reinbringt, und Gott ist es, der auch wieder andere Leute in Positionen reinbringt, und Gott ist ständig mit Veränderung. Gott verändert ständig, die ganze Welt verändert sich ständig. Und manchmal ist es dran, auch loszulassen, Dinge loszugeben. Ich habe auch schon Dinge abgegeben. Ich habe damals meiner alten Gemeinde die Lobpreisleitung abgegeben, habe meine Pianistin an die Leitung rangelassen, ihren Freund mit in die Leitung reingenommen, bin zurückgetreten, habe auch die Gitarre und die Hauptstimme abgegeben, habe mich zurückgestellt, habe einen Bass gespielt im Hintergrund, mich ein bisschen versteckt. Ich fand es toll, weil dann hatte ich weniger Verantwortung. Ich musste die Lieder nicht mehr raussuchen. Ich hatte nicht die Verantwortung auf der Bühne. Ich hatte nicht die Verantwortung für die Leitung. Es war schön, entspannt einfach nur mal mitzuspielen und so zu schauen, wie die zwei jungen Leute das machen. Und ich konnte mich mehr und mehr zurücklehnen und fallen lassen, und das war gut. Und dazu möchte ich auch ermutigen, dass wir lernen, auch loszulassen, wie Jonathan das losgelassen hat. Jonathan hat viel Macht, Einfluss und auch Reichtum abgegeben. Leider kam es nie dazu. Ich hätte gerne einen Jonathan an Davids Seite gesehen, sehr gerne, wie die Geschichte da entstanden wäre, wie Israel da vorangekommen wäre, wenn die zwei ein Team geblieben wären. Leider, glaube ich, musste Jonathan sterben wegen seinem Vater. Wir erinnern uns, Saul sprach einen Fluch aus. Jonathan hat an dem Tag was gegessen und eigentlich hätte er schon an dem Tag sterben müssen. Der Tag kam später, weil das Volk für Jonathan eingetreten ist. Aber so kam der Tod in der Schlacht, im Krieg. David hat einen guten Freund, einen guten Kriegsmann, Heerführer, Berater verloren. Aber Jonathan war bereit abzugeben, auch sich aufzugeben, ein Amt aufzugeben, eine Position aufzugeben für Gott, für das Reich Gottes, für Israel. Bereit loszulassen. Und auch da wieder dieses kindliche Vertrauen, das, was Gott plant, ist gut und das, was Gott macht, ist richtig für mich, das ist richtig für unser Volk, für die Gemeinde, für das Wachstum, für die Stabilität. Diesen Blick zu bekommen, den Jonathan hat, alles Gott anzuvertrauen und nichts festhalten wollen, krampfhaft. Wenn wir krampfhaft was festhalten, dann wird es meistens nicht mehr gut. Ich wünsche mir, dass ich mehr Mut wie Jonathan finde, meine Ängste zu überwinden, zu versagen. Meine Ängste überwinden vor Menschen, was die vielleicht über mich denken, wie die mich vielleicht sehen, wie die vielleicht meine Niederlagen auswerten, mich dadurch bewerten. Dieses Ansehen heutzutage ist wirklich schlimm. Und genauso möchte ich auch immer bereit sein, Dinge loszulassen. Und andere sich ausprobieren zu lassen. Das ist gut. Und so kommt auch Wachstum und Vielfältigkeit oder Vielfalt in die Gemeinde rein. Ich wünsche uns das, dass wir so ein Herz wie Jonathan kriegen. So demütig, so vertrauensvoll und so bereitwillig. Amen.